Willkommen beim Machergeist Podcast. Heute kommt die längste Episode, respektive ein Gespräch in zwei Episoden, rund 45 Minuten, sodass sie für dich plan-, hör- oder genießbar bleiben. Je nach Stufe, die gerade bei dir anklingt. Damit sind wir voll im Thema. Ich durfte ein sehr interessantes, lebendiges Gespräch mit Barbara Küchler für dich, euch aufnehmen. Wir haben uns bisher einzig online ausgetauscht. Über einen privaten Mentor in der Männerarbeit, der ihr Bruder ist, und eine geschätzte Kollegin aus der Community-Haltung erweitern, Steffi Gröschow, haben sich die Verbindungen zu diesem Gespräch gewoben. Hör selbst rein. Im ersten Teil tauchen wir ins Thema der Stufenentwicklung ein. Im zweiten Teil gehen wir mehr in den Alltag und die Anwendung. An beiden Enden der Gespräche folgt jeweils ein einordnendes Outro. Nun, Audio ab. Liebe Barbara, willkommen beim Machergeist-Podcast. Schön, können wir uns diese Zeit gemeinsam verbringen. Wir haben gerade festgestellt, dass dieses Sprachthema, wir sind ja beide Schweizer, Schweizerinnen und Schweizer, dass das für uns irgendwie so komisch sich anfühlt, wenn wir auf diese hochdeutsche Sprache, wie wir bei uns sagen, reden. Wir machen es mit Freude und Überzeugung trotzdem so, weil wir auch viele Kontakte haben, bei du wie ich in Deutschland und auch in Österreich. Und wir möchten, dass auch die den ganzen Podcast, diese Episode mit Freude und auch leicht genießen können. Darum in dieser Sprache heute, aus Überzeugung, nicht weil wir eben genau das andere machen wollen. Um einzusteigen, meine erste Frage ist immer so, diese große philosophische Frage, die man auch gerne, so wie es für dich passt, runterbrechen kannst. Wer bist du, liebe Barbara? Küchler mit Name. Willkommen im Machergeist-Podcast.
Also zuerst einmal ganz herzlichen Dank für die Einladung, Remo. Im Moment, wenn ich die Frage höre, wer bin ich dieses Gespräch, das wir miteinander führen. Wir haben schon ein bisschen Vorgespräch gehabt. Im Moment fühle ich mich tatsächlich auch ein bisschen behindert. Ist Hochdeutsche. Es ist ein bisschen Fremdsprache. Und das merke ich jetzt noch, ich fremde noch ein bisschen. Ich glaube, wenn wir dann so ein bisschen uns eingeschwungen haben, fühle ich mich dann damit auch wieder wohler. Neben dem, also ich merke schon, dass wenn die Frage kommt, wer bin ich, das sehr stark sich auf den Moment hier und jetzt bezieht. Und es fühlt sich sehr gut an, mit dir hier im Gespräch zu sein. Und ich mag eigentlich gar nicht mehr gerne über die Biografie reden, weil das ist natürlich auch, ich bin meine Erfahrungen, die ich im Leben gesammelt habe. Vielleicht ganz kurz zwei, drei Stichworte. Ich bin in frühen 60er Jahren in der katholischen Innerschweiz aufgewachsen, was natürlich sehr geprägt hat, was mich bis heute immer wieder beschäftigt. Habe zuerst so eine ganzheitliche Ausbildung gemacht als Primarlehrerin. Das ist in der Schweiz wirklich, sind das alle Fächer, und das hat mich fasziniert, weil es einfach von Musik über Sport, Mathematik, Schrift und was auch immer alles und Basteln alles beinhaltet hat. Nach dieser Ausbildung kam ich irgendwie auf die Idee, ich weiß nicht mehr warum, ich habe immer gerne Mathematik gehabt, und dann kam ich auf die Idee, ich werde Programmiererin, was ich dann auch gemacht habe. Und ich habe viele Jahre mit einer unglaublichen Begeisterung in der IT gearbeitet, manchmal gedacht, boah, dafür gibt es sogar noch Lohn. Und dann war es für mich dann, ich habe auch sehr schnell Karriere gemacht. Ich war dann so nach 15 Jahren war ich stellvertretende Leiterin, oder 14 Jahren stellvertretende Leiterin einer großen IT mit 450 Personen. Und da ist mir nach relativ kurzer Zeit, ist mir wie die Freude abhanden gekommen. Das erste Mal in meinem Berufsleben hatte ich Montagmorgen Blues. Mir ist die Sinnhaftigkeit meines Tuns abhanden gekommen, und dann kam so ein Suchprozess, was mache ich denn jetzt? Und so nach 3, 4 Jahren war ich dann bei dem, was ich heute mache, Organisationsentwicklung und Coaching. Ja, und da bin ich relativ bald dann auf die stufenorientierte Organisationsentwicklung und Coaching gestoßen. So, das sind so biografische Fakten.
Biografisch. Und auf diesem Weg hast du auch publiziert. Zuerst so eben zwei Bücher, die eben stark diese Stufenorientierung beschreiben, auch fachlich beschreiben. Und jetzt gerade, und das hat uns dann zusammengeführt für dieses Gespräch, dieses Buch, weil es so nicht weitergeht. Und da würde ich jetzt gerne so ein paar Themen so rauspicken und die in den Raum holen, in unser Gespräch rein einladen. Das sind so, das eine ist, wir haben es eben kurz besprochen, so das eine ist, ja, was ist denn die Sackgasse? Weil der Buchtitel ja ein bisschen auch in die Richtung tendiert, weil es so nicht weitergeht. Dann eben diese Stufen, die vielleicht nicht jede Hörerin, jeder Hörer kennt. Und dann der Bezug zu Führung und dann schauen wir weiter, wie es weitergeht. Aber so, ja, von der Sackgasse her, ja, wo. Was ist die? Wie framest du die im Buch und vielleicht auch für dich so jetzt in diesem Gespräch? Wo stehen wir an einer Sackgasse und warum?
Also wenn man diese, es gibt unterschiedlichste Forschungen zu diesem Reifentwicklungskonzept und es ist erstaunlich, teilweise sind die unabhängig voneinander und die kann man aber gut übereinander legen. Und wenn man diese Forschungen gut anschaut, kann man sagen, als Menschheit, seit Hunderttausenden von Jahren folgen wir einer aufsteigenden Kognition. Also wir wissen immer mehr, wir verstehen die Dinge immer besser, wir können immer besser über die Dinge nachdenken. Und gleichzeitig sind wir eben nicht nur denkende Wesen. Und dieses, wir haben uns aus unserer Ganzheitlichkeit entfernt durch dieses Wissen und Denken. Und also ich bin jemand, der sehr, sehr gerne kognitiv über Dinge nachdenkt. Also darum auch mein Weg so in die IT, strukturiert, analysiert, systematisiert. Ich habe ein MBA gemacht an der Hochschule St. Gallen. Da haben wir gelernt, so mit einem Managementsystem, wie man eine ganze Firma so in die Kontrolle bringt und dieses Dinge immer besser verstehen wollen, kontrollieren wollen, ganze Systeme, aber auch mich selber. Also auch diese Idee von Selbstverbesserung, Dinge, die nicht, also wo ich mich nicht adäquat verhalte, auch mich zu kontrollieren, Verbesserungen zu installieren. Also dieses Grundprinzip von der Verstand beherrscht mich mit meinen ganzen Funktionen, der Verstand beherrscht eine Organisation. Und
Also das wäre dann so Descartes, oder? Ich denke, also bin ich, oder?
genau. Also quasi wirklich so dieses, also diese Überhöhung, dass der Verstand das höchste Ding aller Dinge ist, das kommt aus meiner Sicht zu Ende, weil der Verstand und dieses Kontrollierende nicht mehr in der Lage ist, mit diesen disruptiven, nicht berechenbaren, nicht vorausschaubaren Situationen umzugehen. Also das moderne Managementverständnis geht da davon aus, ich mache eine Strategie, ich schaue, wie wird sich die Zukunft entwickeln, dann mache ich eine Strategie und darauf aufbauen kommen dann alle anderen Dinge hinterher. Und das wird auf dieser Ebene nicht mehr funktionieren. Und auf der individuellen Ebene, was nicht mehr funktioniert, ich glaube, wir werden die Entwicklungen, die machen den Menschen immer mehr Angst. Und das, glaube ich, ist normal, weil je weniger es planbar wird, umso mehr macht es Angst. Und ich kann versuchen, diese Angst wegzupacken, wegzudrücken. Und damit werde ich so zu einem Käferpanzer. Also das ist eine Metapher von Gerald Hüther. Ich kann lernen, mich zu verpanzern. Und das wird dann aber zu einem Problem im Zwischenmenschlichen, weil wenn Panzer auf Panzer knallt, dann sind wir nicht mehr in unserer menschlichen Lebendigkeit. Und auch da geraten wir an die Grenzen. Wir brauchen andere Lösungen,
Ja, und
auch
jetzt
auf
sehen
dem
wir
Weg.
ja, was passiert, wenn Panzer aufeinander prallen, oder?
Ja,
Also jetzt
genau.
merken wir es im Außen, oder? Und
Ja.
dann merken wir, Hilfe, oder? Und das andere, was mir gerade so ein bisschen gekommen ist, also ist, die Lösung ist ja dann eben, was ist die Lösung dann, oder? Oder das Wozu aus diesem Warum heraus? Und da gibt es ja dann mindestens zwei, gibt auch mehr Wege, aber so zwei grundlegende, glaube ich, die auch ich in meinem Wirken so kennengelernt habe. Die möchte ich wie so in den Raum bringen und mal schauen, was du darauf sagst. Das eine ist ja, ich, dieses kontrollierende oder durchplanende Narrativ will ich ersetzen, ist das Problem, es stört mich, ich suche etwas anderes und dann gehe ich komplett ins Fühlen rein oder in dieses Innere und kann mich dort verlieren, oder? Oder dann, ich öffne mich für das, ohne dass ich das andere verurteile. Und das sind ja zwei grundsätzlich unterschiedliche Wege. Ich kenne beide. Ja, was macht das mit dir, wenn ich jetzt so diese beiden Wege nebeneinander lege?
Ja, mag die Frage sehr. Ich mag die Frage sehr, weil ich glaube, wenn wir an diesen Wendepunkt kommen, ich glaube, es gibt nach dem Wendepunkt beide Wege und der Kernpunkt ist, dass ich die zusammenbringe. Die einen gehen eher kognitiv in dieses Öffnende, Dinge zu hinterfragen, auch bestehende Annahmen zu hinterfragen, in diese Ambivalenzen, Ambiguitäten, dass man sich, also diese Stufe, die dann nach diesem Wendepunkt kommt, heißt relativierend, dass ich plötzlich merke, es gibt keine absoluten Wahrheiten, es ist alles relativ, das ist dann so mit viel auch Verwirrung, die Gefahr ist, dass ein bisschen dann den Boden verliert vor lauter, woran soll ich mich denn noch halten? Also die Stufe, die auf den Wendepunkt folgt, ist nicht nur einfach. Und die anderen gehen ziemlich konsequent nach innen und schauen, eigentlich geht es ja darum, dass ich das, was im Außen passiert, was ist das Pendant in meinem Inneren? Also so, dass ich gerade zwischenmenschliche Konflikte, kann ich sagen, zu einem zwischenmenschlichen Konflikt, den ich im Außen habe, werde ich ein Pendant in meinem Inneren finden. Und ich kann mich da auch völlig verlieren in diesem da nur noch nach innen wenden und in der Stufe, die auf die relativierende folgt, merken wir dann, dass wir wirklich wie beide Wege brauchen und dass es dass ein gegenseitiges Lernen und Befruchten von diesen beiden Wegen stattfinden kann. Und was sich im Kern verändert, ist dann, dass sich die Kognition wird immer wichtig bleiben. Ist ein ganz essentieller Teil. Aber der fühlende, ganzheitliche Teil, der dann statt kontrolliert, reguliert, wo ich in der Lage bin, unterschiedlichste Schwierigkeiten einfach durch mich durchfließen zu lassen und dann und dem nicht, das nicht mehr zu verkrampfen. Und da kommen ganzheitliche Erkenntnisse, können wir aus dem Fühlen. Also Fühlen ist nicht nur Umgang mit Gefühlen, sondern Fühlen ist eigentlich ein ganzheitlicher Erkenntnisprozess. Ich kann ein Gefühl entwickeln für eine Situation, ich kann ein Gefühl entwickeln für was macht für mich Sinn, das ist auch Fühlen. Und das Fühlen und das Denken, das sollten sich gegenseitig immer wieder befruchten. Also dass aus Gefühl das Erkenntnis kommt, kann ich wieder systematisieren, analysieren, das wieder zurückfüttern in die andere Seite und so befruchten sie sich gegenseitig.
Ja, und ich habe bei mir gemerkt, auf meinem Weg, oder, das ist total out of balance, oder? Auch bei mir war es total out of balance. Und es gibt so diese, für mich habe ich dann irgendwann kennengelernt, dass es diese Numbheit, also Taubheit gibt. Und ich glaube, die wird immer größer und da können wir jetzt vielleicht diese Stufen mal in den Raum bringen, oder? Du hast es ja kurz angedeutet. Oder ich glaube, so dieses kontrollierende Erzählung oder diese planende Erzählung, die geht ja bis so Stufe 6, würde ich sagen, so eigenbestimmt, oder? Und dort kommt dann die Wende. Aber eben, vielleicht kannst du die mal kurz einführen, von ganz am Anfang bis so dort, wo du jetzt gerade warst, oder mit diesem Integrieren und integriert sein dann, oder? Das ist, ja, vorläufige Stufe dort. Also wenn man dort das wirklich halten kann, ist man schon sehr, sehr weit in der Reifung vom eigenen Gehirn. Das Bild finde ich sehr, sehr schön. Genau. Ja, bevor wir beim Fühlen jetzt weitergehen, holen wir mal
Gerne.
diese Stufen mal in den Raum.
Gerne. Also die frühen Kindheitsstufen, die verdanken wir hier Forschung Jean Piaget, ein unglaublich, eigentlich ein absolut genialer Schweizer, der in der Schweiz aber auch noch viel zu wenig bekannt ist. Der hat als Biologe eigentlich untersucht, wie Kinder lernen und sich entwickeln. Und die Tests, die er damals entwickelt hat, die sind bis heute eigentlich in der Anwendung, um herauszufinden, hat ein Kind so einen Entwicklungsschritt gemacht. Ich würde vielleicht, bevor ich auf die Stufen eingehe, zuerst sagen, was sind das eigentlich, diese Stufen? Also, und Piaget hat das sehr schön beschrieben. Er sagt, wir können Informationen aufnehmen und die an unser bestehendes Verarbeitungssystem anpassen. Dann sind wir, lernen wir horizontal, entwickeln uns horizontal. Und dann kann es passieren, dass mich irgendetwas irritiert, dass ich plötzlich irgendwie so merke, irgendwas an meiner, ich sag's jetzt mal, wahrscheinlich, ich denke, werde nicht so darüber nachdenken, aber auf späteren Stufen passiert es plötzlich, ich merke, irgendetwas an meinen inneren Strukturen stimmt nicht mit der Umweltinformation überein. Dann kann das dazu führen, dass ich mich vertikal entwickle, also dass ich einen Entwicklungssprung mache und dass ich meine inneren Strukturen weiterentwickle.
Und mit
Piaget
inneren
hat.
Strukturen, oder mit inneren Strukturen denkst du immer an das Hirn eigentlich und das
Genau,
Nervensystem, oder?
genau,
Ja.
genau, genau. Also ich mache ein kleines Beispiel. Ich kann zum Beispiel eine innere Struktur haben, die sagt, das Verhalten eines Menschen ist abhängig von seinem Charakter. Und wenn wir dann zwei dann Schwierigkeiten miteinander haben, dann werde ich sagen, ja, Remo hat irgendeinen schwierigen Charakter. Und dann könnte es mir passieren, dass ich beobachte, dass Remo in anderen Kontexten mit anderen Menschen sich ganz anders verhält als mit mir. Und wenn ich das wirklich zulasse, also solche Informationen schotten wir dann gerne ab, die nicht in unser bestehendes Weltbild passen und in unsere bestehende Verarbeitung. Aber wenn ich das zulasse und mich damit auseinandersetze und vielleicht an anderen Stellen ähnliche Beobachtungen mache, könnte es meine innere Verarbeitungslogik ausweiten, nämlich dass ich zum Beispiel sage, ja, das menschliche Verhalten hat zwar etwas mit dem Charakter zu tun, aber extrem stark auch mit dem Gegenüber. Also, wo dann so Wechselwirkungen stattfinden. Und das ist ein völlig anderer Blick auf menschliche Beziehung, als wenn ich sage, das Verhalten eines Menschen ist abhängig vom Charakter. Das wäre so ein Beispiel für so eine Ausweitung.
Ja, und für mich, also wenn ich da gleich kurz reinspringe, hier dann eben auch oh, jetzt habe ich den Faden verloren. Der kommt sicher auch gleich wieder. Für mich war hier so dieses, es ist für mich die, wo war ich?
Wir waren bei, also ich habe das Beispiel gemacht von, denke ich, Verhalten ist abhängig vom Charakter oder denke ich,
Ja.
Verhalten ist abhängig von der Wechselwirkung auch in Beziehungen.
Ja, und dort habe ich, kam von mir das Bild. Nee, es will nicht mehr kommen. Komisch.
Nicht suchen.
Genau.
Entspannen. Entspannen.
Ja, genau. Also das ist so dieses Nicht-Suchen, oder? Das ist spannend. Genau, jetzt habe ich es.
Schön.
Ein bisschen atmen und dann geht's. Das schneide ich irgendwie dann zusammen. Das ist ja ein spannender Prozess, oder? Ich habe es gefühlt.
Ja,
Oder?
genau.
Genau. Es geht darum, dass die Stufen eben auch, wenn ich mir zu stark oder in diesem Horizontalen bleibe, dann kann es sein, dass diese Stufen eben keine Stufen sind, die nebeneinander sind, sondern dass eine Stufe ganz groß wird und dann eben so ein Weltbild wird und dann ist eben ein anderer Charakter, eine andere eine Mischung aus diesen Stufen ist für mich No-Go. Und dann kann ich gar nicht anders reagieren als irgendwie Stopp und dann ist wirklich Stopp und ist nicht Stopp, hey, können wir miteinander reden? Das finde ich enorm spannend bei diesen Stufen, oder wenn ich die wirklich verstanden habe und auch oder auch einfach mal sage, ich will die verstehen, das reicht ja schon mal, dass ich dann lerne, ich bin, ja, ich kann auch besser mit Menschen auch Konflikte und Spannungen lösen und ich spüre sie auch besser vielleicht, oder? Und auch früher, das war früher bei mir auch, habe es viel zu spät die Spannung gespürt.
Ja.
Zum Beispiel und dann auch Scheidung und all so Themen, die da im Rückblick weiß ich, ah, das hat alles mit dem zu tun. Zum einen großen Teil, oder? Auf meiner Seite. Es braucht immer zwei, aber auf meiner Seite, oder? Und würdest du auch sagen, eben genau diese, ist das auch ein Teil dieser Sackgasse, dass wir einfach dann in unserem Weltbilder gefangen sind und links und rechts einfach unser Hirn gar nicht mehr links und rechts schauen will, weil es ja so stark in diesen Narrativen, diesen Geschichten von dieser einen Stufe, die eben größer wird als alle anderen, dass das ein Hauptproblem ist, auch jetzt verbunden mit dieser Sackgassenthematik?
Ja, also wenn wir schauen jetzt im Moment, ist der Kern der Bevölkerung ist Stufe 5 und Stufe 6. Also wir haben so die Messungen, die es etwa gibt, so 40, 45% Stufe 5. Das ist ein sehr rationales Weltbild. Und es ist so meine Sicht der Dinge ist, wenn ich mich wirklich echt bemüht habe, die Dinge richtig konkret zu erfassen, dann ist meine Sicht der Dinge eine Wahrheit. Und wenn du was anderes erzählst, dann musst du einfach falsch liegen. Das ist so der Kern dieser Stufe 5. Und die Stufe 6 ist eigentlich noch mal enger. Sie ist zwar insofern weiter, dass ich mir bewusst bin, also ich habe eine Perspektive, du hast eine und ich gehe in die Gegenseitigkeit und bin gespannt auf deine Perspektive. Aber es ist insofern noch mal enger, weil ich entscheide, ob ich mich von dir beeinflussen lasse oder nicht. Und das ist dann ein Störungsthema, das da entsteht, ist, dass ich manchmal zuhöre und nicht merke, dass ich mich auch schon entschieden habe. Und du wirst sehr genau merken, dass ich zwar zuhöre, aber eigentlich gar nicht wirklich hören will, was du sagst. Also in dem Sinn ist es tatsächlich so, dass die Stufen, die reden wie aneinander vorbei. Und das ist eine besondere Form von Frustration, weil manchmal entsteht nicht mal ein Konflikt, sondern man versteht zwar kognitiv, was der andere sagt, aber es ist wie, man kann sich keinen guten Reim drauf machen. Und da kann es sehr hilfreich sein, dass ich lerne, die verschiedenen Stufen, wie, wenn ich verstehe, wie die funktionieren, also für Führungskräfte kann es enorm wichtig sein, dann zu lernen, sich anschlussfähig zu machen in der Sprache für verschiedene Stufen. So ein Teil, was ein Nutzen ist von dieser ganzen Stufenlogik. Und dann so ein Aspekt von dem, dass ich eigentlich relativ lange empfinden wir die aktuelle Stufe als die beste. Das ist wirklich ein Problem, dass ich dann sage, wenn ich zum Beispiel von der Stufe 5 mich in die Stufe 6 entwickelt habe, dann finde ich die Stufe 5 nur noch ätzend, obschon ich vor kurzem auch noch drin gesteckt bin. Und erst auf Sp das ist für mich ein wichtiger Teil, wenn ich stufenorientiert arbeite, den Menschen zu zeigen, jede Stufe hat ihre eigene Schönheit. Und jede Stufe hat Verwerfungen. Auch die späteren, also ein Mensch, der eine spätere Stufe als Entwicklungszentrum hat, ist kein besserer Mensch. Da gibt es auch Verwerfungen. Und es ist wichtig, eigentlich zu schauen, wie kann jede Stufe in ihrer Schönheit schwingen. Wir tragen ja alle Stufen, die wir bisher durchlaufen haben, auch immer noch in uns. Wir können regredieren. Ja, so. Also, und das ist ein Teil der Problematik, dass ich meine aktuelle Stufe jeweils als die beste empfinde und erst sehr viel später entsteht das natürlicherweise, dass wir plötzlich merken, ja, jede dieser Stufen hat ihren Zweck und Sinn.
Und ja, und da sind wir eigentlich voll beim Thema und da können wir auch nachher noch, wenn wir ein bisschen wirklich in den Alltag reingehen, vielleicht noch das noch einmal aufnehmen. Ich glaube, du hast ein wichtiges Thema gleich angesprochen, dass hier am Anfang neben Sackgasse diesen Stufen auch einmal wirklich mal verstehen, oder? Vielleicht zusammenfassen, eben es fängt bei Piaget, präkonventionell, dann hast du die konventionellen angesprochen, dann den Wendepunkt bei postkonventionell. Und dann noch postkonventionell wäre dann wirklich zu sagen, hey, ich habe mich integriert. Das ist wirklich so, wie du sagst, oder? Alle Stufen sind willkommen, haben Schattenseiten, haben Lichtseiten, aber also konstruktive Aspekte, haben aber auch schwierige Aspekte. So, das ist also dieses Klaviatur und auf dieser spielen wir jetzt in unserem Gespräch. Und du hast es angesprochen, oder die Führung, die Einladung an die Führung, oder dass sie eigentlich die Sprache, das Sein, das Reden, das Fühlen in dieser Logik für sich aneignen. Und du hast auch im Buch, oder so, es gibt ja dann eben verschiedene Ebenen, so das Wirksame, das auch Verantworten, was in den einzelnen Stufen passiert, bei sich selber, aber auch das bei anderen zu sehen und dann adäquat zu reagieren. Und dann eben auch dieses Wort, das ja in einer Stufe sehr stark immer wieder gebraucht wird, das Erfolgsprinzip. Ja, wie verändert sich Erfolg dann? Also wie bin ich wirksam? Wie
Ja.
funktioniert dieses Verantworten? Und ja,
Ja.
wie könnte ein Erfolg dann eben auch so über alle, wenn man wirklich über das, wenn man Klavier oder Musik spielt, welches Instrument auch immer, aber diese Stufenlogik so ein bisschen reinnimmt, ja, wie sieht dann Erfolg aus?
Also, das Buch ist im Kern ja eines, wo ich sehr präzise beschreiben wollte, wie die einzelnen Stufen funktionieren und wie sie konkret auch gefördert werden können. Ich habe mich dann entschieden, das aus der Perspektive einer Führungskraft zu machen, die bis und mit dieser, bis zum Wendepunkt quasi sagt, ich führe Mitarbeitende auf verschiedenen Stufen und kann auch erkennen, wann macht es Sinn, eine Entwicklung zu unterstützen und wenn ich eine Entwicklung unterstützen will, wie kann ich das tun? Und für mich ist so die Haltung, was schon in dieser erfolgsorientierten Stufe, die gerade vor dem Wendepunkt so das Zentrale ist, ist schon so auch die Freude daran, Mitarbeitende in ihr Potenzial zu bringen. Also einerseits geht es darum zu sehen, wo hat jemand noch Potenzial, das er im Moment noch nicht entfalten kann? Und im Kern ist es wirklich das Thema, dass mit jeder Stufe steigt die Fähigkeit, Verantwortung zu tragen. Ich kann, Mitarbeitende können immer komplexere Aufgaben übernehmen und sie können auch immer können und wollen eigenständiger arbeiten und mehr Verantwortung tragen. Und das ist ein sehr sensibler Prozess. Also wenn sich die Verantwortung ausweitet, es verändert sich gleichzeitig die Verantwortungsübernahme und das Führungsmodell. Und das braucht ein ganz, ganz feines, austariertes, weil was ich in der Praxis ganz häufig erlebe, ist, dass die Führungskräfte sagen, ja, ich habe versucht, mehr zu delegieren und das hat nicht geklappt. Und die Mitarbeiter sagen, ich würde gerne mehr Verantwortung übernehmen, aber die Führungskraft gibt sie mir nicht. Diesen Prozess ganz fein und in kleinen Schritten und sehr vorsichtig, auch viel mit viel Gespür zu schauen, wie viel mag ich hier vertragen, welche zusätzlichen Lernschritte sind nötig. Also ich muss auch meine Kompetenzen ausweiten. Wenn ich
Aber
gut,
nicht nur die sozialen, oder, sondern
ja,
eben
sondern auch die wirklich,
die fachlichen, wirklich auch.
genau. Also ich sage auch, im Kern kann ich sagen, zuerst kann ich Aufgaben korrekt ausführen. Also, dass ich dann unter Umständen eine komplexe Sachbearbeitungsaufgabe gut ausführen kann, wo ich einen Stapel am Morgen hier habe und am Abend ist hier das Zeugs erledigt. In der nächsten Stufe lerne ich, schlecht strukturierte Probleme zu lösen. Da muss ich mich auch mit der Organisation befassen. Ich muss mir überlegen, wie packe ich das methodisch an, wie organisiere ich das, wie gehe ich an diese Aufgabe heran. Das heißt, ich habe nicht nur die fachliche Aufgabe als solches, sondern auch, wie mache ich das? Das hat viel mit selber sich gut organisieren zu tun, das hat dann auch mit Projekten organisieren, also da nehme ich den, oder Prozesse, das heißt, ich nehme den Blick der Organisation zusätzlich, also das, die Ausweitung der Komplexität in diese Richtung. In einer nächsten Stufe frage ich mich nicht nur, wie mache ich es, sondern ich frage mich auch, was ist wirklich wichtig? Was ist das Ziel? Also ich denke in der Aufgabe, ich denke in, wie mache ich es? Und das nächste ist, warum mache ich es? Und dann kann ich nicht nur effizient sein, sondern auch effektiv. Und das wäre dann so die Erfolgsstufe. Und auf jeder Stufe lerne ich anders mit Aufgaben umzugehen, komplexer zu denken, mehr in den Blick zu nehmen, mehr Verantwortung zu tragen. Und gleichzeitig eben verändert das auch das Führungsmodell.
Und das wäre ja dann, und dann eben das Warum, oder? Ich bin dann effektiv auf den Zweck der Organisation ausgerichtet. Und in einer klassischen, ich sag mal, Organisation, wie du auch beschrieben hast am Anfang, geht es ja darum, dass die Führung eigentlich sagt, das ist mein Privileg, dass ich diese Aufgabe, diese normative Führung, glaube, oder? Die hast du auch im Buch irgendwo drin. dass das ein Privileg ist, oder? Und dann legen wir eine Pyramide darüber und argumentieren dann, ah, das ist ein Privileg, die oben sind weniger als die unten. Und von diesem Bild wegkommen, oder, ist ja auch eine Frage der eben der Stufenentwicklung. Also ich kann ja dann nicht einfach sagen, und hier, oder, die Pyramide geht nur weg, wenn ich diese Wende auch als Führungskraft wirklich hinbekomme und eben das Fühlen und das Miteinander auf eine andere Ebene heben kann und nicht einfach nur wertschätzend. Also wir haben da darüber auch in der Vorgespräch, oder, diese wertschätzende Führung hat einen Nachteil und einen enormen Schatten, wenn es eben dann genutzt wird, einfach um zu sagen, hey, guter Job gemacht, weiter so, und das zur Kultur wird, dann fehlt eben ein großer Teil, oder? Weil, und aber das könntest du vielleicht noch in kleinen Worten, oder? Aber ich glaube, da ist so ein wichtiger Punkt, oder, dass man sagt, da ist die Entwicklungslogik und die Stufen einfach viel ehrlicher, auch für Führungskräfte, oder, dass sie wissen, ah, da gibt es noch andere Stufen, oder, die mir eben genau, wenn ich das verkörpern kann und wirklich zu mir nehme, dieses Resonieren, Fühlen, und eben nicht mehr sage, ja, das spüre ich mich, fühle ich mich in der Schweiz, oder, sondern das gibt es nicht mehr dann, oder, sondern es ist Teil von mir, das Fühlen. Und ich möchte das immer mehr über die Jahre, und das sind Jahre, also es ist ja nicht so, dass ich jetzt entscheide ich und morgen kann ich fühlen, oder, wieder fühlen, so. Über das können wir nachher noch vielleicht ein bisschen sprechen, aber so diese Führung, Wertschätzung und Entwicklung, so diese beiden sind eben keine Gegensätze, oder, aber sie können Gegensätze werden, so würde ich sagen. Wie würdest du darauf reagieren?
Also Wertschätzung ist ein zentrales Thema in der Stufe 6, wo es wirklich darum geht, weil es entwicklungsfördernd schon auch unterstützend ist, ja vorher auch schon Entwicklung, aber es geht dann um eine andere Form nach dem Wendepunkt. Und die große Gefahr ist, was du ansprichst, ist, dass es manipulativ wird. Marshall Rosenberg von der gewaltfreien Kommunikation, der hat gesagt, Lob ist Gewalt. Also in dem Sinne, sobald ich lobe, weil ich damit was erreichen will, weil ich will, dass du noch besser funktioniert und noch mehr leistest, dann instrumentalisiere ich die Wertschätzung und dann verliert sie an Kraft und Wirkung und dann eben ist eigentlich etwas, was wunderschön ist, plötzlich etwas Negatives, etwas Manipulatives. Also in der ganzen Entwicklung führt es auch dazu, dass schon die Hierarchien werden flacher, also auch schon vor dem Wendepunkt. Und wir können dann auch von Selbstorganisation sprechen. Also die Fähigkeit zur Selbstorganisation weitet sich auch von Stufe zu Stufe aus. Nach dem Wendepunkt müssen wir nicht, aber können wir wirklich als ganzes System selbst organisiert sein. Was aber ganz andere Formen von Kooperation und Zusammenarbeit bedingt. Also so Schlüsselpunkte, die sich verändern am Wendepunkt, wenn ich es jetzt organisatorisch anschaue, ist mal der Kernpunkt, dass ich viel mehr dem nachgehe, was sich für mich sinnvoll anfühlt. Gute Führungskräfte, gerade in der leistungs- und ergebnisorientierten Kultur, die arbeiten schon sehr stark mit diesem guten Gespür. Also ich frage Führungskräfte immer wieder, wer hat eine gute Intuition und wer folgt der? Ganz viele Führungskräfte, also ich kann zum Beispiel so eine Beobachtung, die ich häufig mache, dass es wird dann kognitiv über Dinge diskutiert, aber es zum Beispiel ist eine Projektausschusssitzung und ein Projektleiter präsentiert seinen Zwischenstand und dann wird irgendein Thema rausgegriffen, reingehackt und dann wird er wegen irgendeiner Kleinigkeit quasi zurückgewiesen, ja, komm noch mal. Wenn man dem auf den Grund geht, dann könnte eine Führungskraft, wenn man die richtige Frage stellt, sagen, ja, ehrlicherweise muss ich sagen, ich hatte einfach kein gutes Gefühl. Ich habe das Gefühl, dieser Projektleiter oder diese Projektleiterin hat Unsicherheit ausgestrahlt. Und darum wollte ich das. Und in der nächsten Stufe lernen wir sehr bewusst mit diesen intuitiven also diesem gefühlten Wissen viel expliziter umzugehen. Wir lernen diese Sprache viel besser sprechen. Und ein großer Unterschied vor und nach dem Wendepunkt ist der, dass ich auch Negativität zulasse. Also die eigenbestimmte Stufe mit ihrer Leistungs- und Ergebnisorientierung. Die Führungskräfte, die haben fast alle ein Problem damit, dass sie Probleme und Schwierigkeiten wie nicht an sich heranlassen. Die haben dann so einen Problemlösungsreflex und Mitarbeiter sind häufig frustriert, weil sie wie sich nicht gehört und verstanden fühlen. Die Führungskräfte hören zwar zu und reagieren dann sofort, ja, es ist alles kein Problem, mach doch einfach.
Ja, ich habe da eine wunderbare Geschichte. Also mein Wendepunkt war mit Bodo Jansen. Den hatte ich auch im Podcast. Ich habe ihn auch mehrfach persönlich getroffen. Und er hatte auch stark am Anfang mit Wertschätzung, Wertschätzungskultur. Und heute ist er ganz an einem anderen Punkt. Und dort ist wirklich so dieses, bei ihm ist wirklich schön zu beobachten, in dem Moment, wo er hingestanden ist und gesagt hat, ich weiß nicht alles. Ich habe Probleme in meinem Leben. Ich bin, das er öffentlich geteilt hat, oder also bei ihm waren es ja heftige Geschichten von Entführung und Scheinhinrichtung und Vater abgestürzt und. Aber wenn du das mal teilst und sagst, ich bin ein Mensch und ein Mensch hat Licht- und Schattenseiten und warum muss ich, oder? Nur die eine Seite zeigen, wenn ich doch als Mensch eben ganz bin und dann funktionieren, das ist die Wende. Ich glaube, so kann, also diese Geschichte passt mir eben gut und ich mag mich sehr gut erinnern, als ich das erste Mal an einem Brown Bag in einem Coworking in Solothurn habe ich diese Geschichte von Bodo Jansen genutzt, um erzählt und meine Geschichte erzählt und hat verschiedene Führungskräfte im Saal gehabt, die resistent darauf reagiert haben. Und das ist genau, das passt so gut zu dem, was du erzählt hast, oder? Nee, das geht nicht. Nee. Also der hat irgendwie einen, der ist irgendwie vom anderen Planeten, oder? Nee, das geht gar nicht. Aber eben, das Fühlen findet dann nicht statt. Oder? Das vielleicht zu Hause, wenn sie Glück, also wenn sie eine sehr empathische Partnerin oder Partner, je nachdem, haben, oder dann vielleicht findet das dort statt und ich wünsche es jedem Menschen, dass das dann dort wenigstens stattfindet. Aber die Kosten, die wir verursachen in den Systemen, die sind ja enorm. Oder diese Geschichte, die du erzählt hast mit, ja, dann komm bitte nächstes Mal nochmal, das löst ja Stress aus. Und wenn das immer wieder kommt, wird das irgendwann zu einem Distress. Und über das müssen wir jetzt keine Medizin studiert haben, dass wir wissen, dass das, also ich weiß es aus eigener Erfahrung, das macht einem wirklich existenziell, kann man das also krank machen. Und dann wird dann irgendwie, ah, der Max fehlt heute, er ist Burnout, was auch immer. Und dann wird nicht mehr darüber gesprochen, oder? Aber auf dem Flur. Auf dem Flur wird dann irgendwie doch irgendwie getrauert um die Person, dass sie nicht da ist, in der Hoffnung, es ist nicht mehr passiert, oder? Und das sind einfach Kosten, oder? Und mir hat mal eine Führungskraft, die in der Baubranche ist, Generalunternehmer, der hat mir mal gesagt, weißt du, ich bin voll bei dir, oder? Diese Themen sind so wichtig, oder? Aber ich kann das in unserem System nicht thematisieren. Und dann hat er mal das berechnen lassen von seinem Finanzchef und hat das in den Geschäftsbericht geschrieben, wie viele Kosten das verursacht, oder diese nicht, diese Kultur, oder? Das war ein sechsstelliger Betrag. Und dann hat es geändert.
Ja, ich würde das gerne auch noch ein bisschen vertiefen.
Ja,
Was
sehr gerne, ja.
eine ist auf der menschlichen Ebene, den Preis, den wir bezahlen, der ist riesig. Aber es ist auch organisatorisch absolut hirnrissig, was wir machen, wenn wir vor den negativen Gefühlen davonrennen. Also es gibt ja verschiedene Formen, wie ich also mit Stress umgehe. Es gibt aggressive Form von Stressäußerung, aber heute die beliebteste Form, also die Führungskräfte, die einen Fluchtreflex haben, sind eigentlich die beliebtesten Führungskräfte. Das heißt, ich habe das Problem im Rücken, ich merke gar nicht, dass ich vor einem Problem davonrenne. Ich bin die ganze Zeit am Leisten, am Leisten, am Leisten, am Leisten, am Tun, am Tun, am Tun, am Tun. Und Ich lasse die Probleme nicht an mich heran. Und viele Führungskräfte, je mehr eigentlich da hinten lauert, umso mehr gehen sie in Aktionismus. Und der Aktionismus, also ich habe zum Beispiel an der HSG gelernt, dass in einer Krise der größte Fehler ist, ins Überreagieren zu gehen, weil sich Handeln angenehmer anfühlt, als nichts zu tun. Und der Preis dieser Überreaktion, dieses Aktionismus, dieses, wo wir dann vor lauter Rennen, teilweise völlig in die falsche Richtung rennen, blind drauf losrennen, aber es fühlt sich einfach, solange ich noch rennen kann, solange ich mich noch bewegen kann, fühlt sich alles gut an. Das ist dann, sind sehr archaische Reaktionen auf der Nervensystemebene, Beruhigung, dass wir unser Nervensystem beruhigen durch Aktionismus.
Ja, dann ist oder dann ist es nicht mehr das Nervensystem, sondern dann sind es die Nerven.
Ja, genau. Genau. Und der Punkt der Negativität auszuweichen, also die positiven Gefühle wollen wir alle, aber die negativen hätten wir gerne weg. Und eigentlich nach dem Wendepunkt lernen wir, dass die Angst vor der Angst viel schlimmer ist als die Angst selbst. Wir lernen, dass dieses Wegdrücken, Wegspeichern von dem, was wir nicht haben wollen, enorm viel Kraft und Energie braucht. Und irgendwann ist so, die Gefühle, also quasi zu lernen durch das Nervensystem, durch den Körper, also fühlen ist ein körperlicher Vorgang, wenn ich lerne, dass ich, wenn ich es nicht mehr halte, wenn ich es nicht mehr versuche wegzusperren, dann, also Gefühle verändern sich in jeder Sekunde, in der Regel sagt man so nach 90 Sekunden ist eine Gefühlsepisode vorbei, wenn ich sie fließen lassen kann. Also eigentlich. Und da finde ich das Bild von Gerald Hüther sehr schön. Ich habe schon diesen Panzer gebracht. Er sagt, wir müssen uns so entwickeln, dass der Panzer, dieses äußere Skelett, also außen hart und innen weich, dass wir ein psychisches Rückgrat entwickeln, dass wir so wie einen inneren Halt haben, das flexibel mit allem, was passiert, schwingen kann. Und
Ich
wenn
habe
ich,
eine, darf ich ganz kurz
ja,
reingehen?
klar.
Mir ist aufgefallen, dass das, und jetzt bin ich die Frage, hat Gerald Hüther das gesagt, hast du das gesagt? Weil du hast gesagt, wir müssen uns so und so und so entwickeln. Weil für mich, bei mir hat etwas gedreht, als ich gemerkt habe, ich darf. Und das hast du im Vorgespräch auch mehrmals gesagt, ich bin jetzt einfach. Und ich kenne eben auch ich kenne Gerald Hüther auch relativ lange schon, also ich folge ihm relativ schon länger. Und er hat auch, ich weiß nicht, wo er heute ist, habe ihn heute jetzt nicht mehr so oft gesehen oder gehört, aber so die ersten Sachen habe ich, dort hat es auch so ein bisschen aktivistische Elemente drin bei ihm. Und darum dieses, ich kenne es von mir auch, und ich brauche auch ab und zu das Muss und reflektiere dann darüber und merke, ah, da ist irgendwas Aktivistisches dabei, weil ich kann ja niemandem sagen, du musst dich entwickeln, oder? Weil das funktioniert wahrscheinlich nicht.
Also,
Du nickst, das sehen jetzt die Hörerinnen nicht, aber ich gehe davon aus, dass ja.
also ist im Prinzip ja genau danke für dieses feinfühlige Hinschauen. Ich weiß nicht, wie Gerald Hüther das gesagt hat. Also, ich finde einfach die Metapher sehr schön und es ist tatsächlich so: müssen tut gar niemand, es ist alles freiwillig. Der Kernpunkt ist tatsächlich, wir können uns entwickeln und wenn wir neugierig dem folgen, was möglich ist. Vor dem Wendepunkt ist es Selbstverbesserung. Und da gehe ich wirklich mit diesem eigentlich kontrollierenden Willen ran. Und dann installiere ich ein Überlebensmuster auf das nächste. Also quasi, ich verpanzere mich immer mehr. Und das wird dann so, das sind dann so diese Menschen, die ziemlich perfekt wirken in ihrem Verhalten, aber so etwas Unlebendiges haben. Und das Interessante ist, dass reifere Menschen von außen manchmal weniger reif wirken, weil sie wieder viel authentischer werden und manchmal auch sich erlauben, echt was rauszuhauen. Auch mal zu sagen, im Moment bin ich gerade nicht in der Lage, mich jetzt gut zu verhalten. Ich habe jetzt gerade so eine Erfahrung hinter mir, wo ich wirklich sage, da bin ich nicht stolz auf dieses, was da abgelaufen ist eigentlich mit einer Dienstleisterin. Wo ich sage, da habe ich echt nicht perfekt reagiert, aber es hat auch vieles nicht gepasst. Und hätte ich mir gewünscht, ich hätte reifer reagieren können, aber zu sagen, das passiert halt auch. Und früher hätte ich das viel länger ausgehalten, versucht, mich zu kontrollieren, perfekt zu reagieren. Und jetzt habe ich mir erlaubt zu sagen, im Moment bin ich einfach wütend und ärgerlich. So, also dass
Ja,
es
und
auch authentischer wird und dass ich dann nach so einer Episode auch wieder nach innen schauen kann, weil dann kann ich sagen, dieser ärgerliche Teil ist auch irgendeine Verletzung in mir, die da angetriggert wurde, wo ich dann schauen kann, was ist eigentlich in mir los? Was hat mich da verletzt oder gestört?
also dann können wir eigentlich sagen, oder? Zum diesen Bereich so ein bisschen, die Organisationen oder Systeme, auch Regionen, oder? Sind einfach ein bisschen noch komplexer als Organisationen. Aber auch ich als Mensch, oder? Als System, wir sind alles eigentlich Entwicklungsräume. Und einfach je mehr Menschen involviert sind, je komplexer wird es. Dann du nickst, okay, gut, dann machen wir einen Haken dahinter. Und der andere Punkt, den wir ja beide im Vorgespräch irgendwie so gesagt haben, ja, der hat was, der kommt von der KI, da habe ich mir in der Vorbereitung kurz zwei, drei Sachen, sie hat auch nicht gewisse Sachen nicht so gut zusammengefasst, wie wir gemerkt haben. Aber bei einem Satz, den hatten wir beide Freude daran, das war dieser Entwicklung als Zumutung. Und da haben wir jetzt ja auch schon verschiedene Geschichten gemacht. Ich glaube, da können wir auch einen Haken dahinter machen. Und auch die Buchstruktur, oder? Da haben wir jetzt auch mehrfach gehört. Du hast es so aufgebaut, oder? Mit dem konventionellen Teil, der Wende und dann, was danach kommt. Ja, die Wende. Sie kommt früher oder später. Speziell für Menschen, die in Führung gehen, gegangen sind, gerade gehen oder in ihrem Leben gehen wollen. Das Primat oder Privileg, dass das Wachstumsnarrativ bei denjenigen liegt, die Macht über Strukturen haben, ist seit dem Aufbrechen von Religionen und einem Zeitalter der Multikrisen nicht nur ins Wanken gekommen, es ist regelrecht in Frage gestellt. Was nicht in Frage gestellt ist, ist, dass Wachstum auf Sicherheit und Verbundenheit aufbaut. Deshalb verfangen alle noch so schönen postkonventionellen Narrativen und Hoffnungserzählungen so lange nicht, wie das Bewusstsein nicht integrierend innerlich wie äußerlich wirken kann. Diese Kompetenz fußt auf der Integration aller Stufen, psychologisch gesprochen, oder den inneren Frieden, spirituell gesprochen, oder im Weiten von Bewusstsein, philosophisch eingeordnet, oder schlicht und einfach im Reifen von Nervensystem in Gehirn und Körper, wie es der Gast dieser Folge auch sagt. Bevor wir in den zweiten Teil einsteigen, die Einladung für dich. Entweder hörst du gerade weiter, stöberst in Büchern, redest mit Freunden, die schon initiatorische Erfahrungen gemacht haben, und wenn du in dir spürst, dass dich etwas ruft, dann beginne das Abenteuer der Wende. Denn es braucht dein Fühlen, dein Sein oder dein Herz, das weiß, die Wende soll kommen und dass in diesem Universum, auf diesem Planeten, noch andere Sinnkonstruktionen auf dich und dein Umfeld warten. Dabei ist eines sehr zentral. Du wirst nicht CEO oder erfolgreicher in deiner Selbstständigkeit, wenn dir fachliche oder methodische Kompetenzen fehlen. Das hat Barbara beim Konkretisieren der Stufen im Kontext der Aufgabenerfüllung schön dargelegt, finde ich. Konkret kann ich dir folgende Wege zu möglichen Türen ins Abenteuer legen, durch die ich gegangen bin. In diesen Universen habe ich mein Bewusstsein vertiefen und erweitern können. Erstens, besuche die Websites vom Mankind Project, Celebration of Being, für initiatorische Wochenenden. Dort steht die Frage: Welcher Mann, welche Frau oder welcher Mensch willst du sein? Im Zentrum. Du kannst diese Arbeit im viertägigen Online-Summit www.rise-together.de kennenlernen. Dieser steht Ende April, Anfang Mai an. Zweitens, du surfst durch das Web-Universum von Possibility Management. Die Tür dazu ist www.startover.xyz. Der wichtigste Text in einem Universum von Webpages, in denen du dich auch verlieren kannst, ist zu den vier Gefühlen oder Four Feelings. Auch dort warten hinter der Tür initiatorische Weekend-Angebote. Drittens. Auch ist Schattenarbeit mit und von Personen, die seit Jahrzehnten dies machen, sprich echt viel Erfahrung haben, zu empfehlen. Ich war bisher an einem Weekend von Inner Solutions, die mit Shadowwork.com kollaborieren. Viertens. Es gibt auch ganz viele ähnliche Angebote in weiteren Netzwerken und von Privaten, mit denen ich auch schon Kontakt hatte und habe. Für diese kann ich keine Garantie abgeben, ob sie etwas anstoßen, weil ich diese Angebote nicht gekauft oder genutzt habe. Am Ende ist und bleibt es ein Abenteuer. Wenn du am transaktionalen Narrativ hängst, sprich du erwartest für jede Leistung eine monetäre oder direkte Gegenleistung, dann ist es wohl noch etwas früh für eine grundlegende Wende. Es geht nicht um die Frage, dieses Prinzip zu ersetzen, sondern andere Bewusstseinszustände zu integrieren. Dafür gilt es jedoch, zuerst und ausschließlich bei sich selbst dominante Geschichten loszulassen, um sie später wieder zu integrieren. Die letzten zwei Einladungen sind versöhnlicher, führen jedoch auch direkt zu stufenrelevanten Veränderungen oder Wachstum, weil beides von deiner Haltung und damit der Qualität deiner Handlungen abhängt. Du hörst Episoden von diesem Podcast mit Robert Josef Stadler, Bodo Jansen, Binja Zehnter oder Timo Meinhardt und liest das Buch von Barbara Küchler, nachdem du den zweiten Teil dieser Episode gehört hast. Weil all das auch Konsequenzen hat und in unbekannte Welten und Weltbilder führt, haben Theresa und ich entschieden, ein Machergeist-Programm mit konkreten Impulsen zu unterstützen. Also aufzulegen und dann mit diesen Impulsen zu unterstützen. Diese sind nicht initiatorisch, sondern bringen Menschen näher an den Punkt der Wende. Sprich, sie bereiten dich darauf vor. Die Inhalte sind näher am heutigen Weltbild angehängt und an den Wissenschaften und weniger an einer tiefen, radikaleren Verantwortungspraxis, wie dies initiatorische Retreats sind. Wenn du daran interessiert bist, geh auf unsere Website und schreibe Theresa oder mir eine Mail. Wir starten bald ein Pilotprogramm aus unserer jahrelangen Erfahrung. Damit ist der erste Teil dieser Episode fertig. Du kannst gerne in den zweiten Teil starten oder auch Einladungen ausprobieren. Was reizt dich mehr? Hör auf deine Impulse, es ist dein Leben. In diesem lebt dein Machergeist. Punkt. Ich wünsche dir möglichst viel von allem, was ein Leben bietet. Wir wachsen aus und mit allem, was wir erleben. Meine Mission ist, das Wachstumsnarrativ zu erweitern oder zu drehen. Nimm das Verb, das dir besser gefällt. Vielen Dank und auf bald.